Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge bin ich wieder nicht alleine, denn ich habe Max Ferdinand Waldmann an meiner Seite. Max ist unter anderem Autor und hat ein Buch geschrieben über Migräne bzw. seinen Schmerzklinikaufenthalt. Er stellt sich gleich noch selbst vor. Und wir sprechen in dieser Podcast-Folge über Max Migräne-Geschichte und über das Buch, das Max geschrieben hat. Und ich freue mich jetzt auf dieses Podcast-Interview und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor wir in die Folge einsteigen, ein ganz kurzer inhaltlicher Punkt, denn wir gehen in der Podcast-Folge das ein oder andere Mal auf das Thema Medikamentenübergebrauch bzw. auch Medikamentenübergebrauchskopfschmerz ein. Es gibt dazu eine gesonderte Podcast-Folge, diese verlinke ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ganz kurz gesagt, Medikamentenübergebrauchskopfschmerz bzw. ein Medikamentenübergebrauch kann entstehen, wenn zu viele Schmerzmittel eingenommen werden, also wenn zum Beispiel die 10-20-Regel nicht eingehalten werden kann, die ja besagt, dass an maximal 10 Tagen pro Monat Triptane und auch andere Schmerzmittel eingenommen werden sollen und eben an 20 Tagen pro Monat ohne. Und wenn der Übergebrauch, also wenn die 10-20-Regel länger nicht eingehalten werden kann, wenn das länger besteht, dann kann eben ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entstehen und dann muss eine Schmerzmittelpause gemacht werden. Und darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Hallo Max, schön, dass es heute klappt und wir gemeinsam hier sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und alle, die dich nicht kennen, stell dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, mein Name ist Max Ferdinand Waldmann, also das ist auch mein Pseudonym, unter dem ich eben schreibe, eigentlich Max Ferdinand Huber. Ich bin eigentlich Sozialarbeiter gewesen und inzwischen mache ich eine Weiterbildung für systemische Therapie und Beratung und bin eben auch als Autor tätig, wo ich eben unter anderem auch über die Migräne jetzt geschrieben habe.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Vielen Dank für deine Vorstellung. Bevor wir zum Buch kommen, hol uns einmal ganz kurz rein, was ist deine Migräne-Geschichte, was ist dein Hintergrund?
Ja, also an Migräne, also es ist bei mir eigentlich ganz interessant, weil ich erst so, ich bin inzwischen 34 Jahre alt, ich hatte die, also zumindest Attacken, wo das zugenommen hat und sich chronifiziert hat, so ab 26, 27, also ich würde sagen jetzt gut seit 8 Jahren, dass ich auch an chronischer Migräne wirklich leide. Die Migräne, ich habe ja Migräne mit Aura, also Aura sind dann eben bestimmte Sehstörungen, die auch bei den Betroffenen ganz unterschiedlich ausgeprägt sein können. Das habe ich aber schon seit meiner Kindheit. Also da hatte ich sehr vereinzelt mal Migräneanfälle, also selten in Schmerzen umgekippt, aber ich hatte tatsächlich die Aura, also diese Sehstörung schon meine ganze Jugend über und auch den Schwindel, aber tatsächlich ohne eigentlich Migräneattacken, beziehungsweise das halt ganz selten. Vielleicht auch mal, wenn man einen Kater hatte oder so, aber das habe ich nicht als Migräne sozusagen eingestuft. Das ist dann wirklich erst im Laufe des Studiums oder so gegen Ende des Studiums immer häufiger aufgetreten, hat sich dann chronifiziert und war dann irgendwann wirklich so, dass ich eben auch, worüber wir auch noch oder worauf wir noch zu sprechen kommen, wegen dem Medikamentenübergebrauch dann fast täglich natürlich auch Kopfschmerzen hatte irgendwann und Migräne.
Okay. Und wenn wir jetzt vielleicht gleich aufs Buch zu sprechen kommen, das ist ja so ein bisschen, geht ineinander über. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, darüber schreibe ich jetzt ein Buch?
Also es war erstmal so, dass die Migräne natürlich immer heftiger wurde. Ich hatte dann auch öfter mal so einen Migränestatus. Also das heißt, dass man wirklich zwischen 5 bis 10 Tage am Stück einfach heftige Migräne hat oder eine Migräneattacke, die einfach gar nicht mehr aufhört. Ich habe natürlich viel zu viele Tabletten dann eben genommen. Das war im letzten Jahr dann nochmal so eine Phase und ich hatte mir dann selber schon, also vor 2, 3 Jahren gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich meine Klinik. Weil ich einfach, ich habe das sehr lang vermieden und aufgeschoben, was im Nachhinein oder wenn ich es im Nachhinein betrachte, auch ein Fehler war, weil so hätte ich vielleicht viel schneller auch drüber was lernen können. Dann hätte man auch einiges vermeiden können. Und war dann eben im letzten Jahr 2023 zweimal in der Klinik in Königstein. Da gibt es eine spezielle Migräne- und Kopfschmerzklinik. Und da wurde dann eben auch festgestellt, dass ich eben auch viel zu viele Medikamente eingenommen hatte über die Jahre. Und ich habe dann dort eben auch eine Medikamentenpause gemacht, oder ich nenne es im Buch ja auch mal Medikamentenentzug, weil eigentlich heißt es ja Pause, ne? Aber es war trotzdem so, wie ich mir eigentlich einen Entzug auch vorstelle, wenn man jetzt Alkoholiker ist oder so, ne? Weil es einfach schon bei mir auch zu heftigen körperlichen einfach auch Entzugserscheinungen kam, von Schwindel über Zittern bis dazu, dass sich die Schmerzen erstmal verstärkt haben. Und ich kam dann eben aus der Klinik nach Hause und konnte eben erstmal auch nicht arbeiten, weil ich einfach relativ überfordert war, das dann alles jetzt erstmal ohne Medikamente auch aushalten zu müssen, weil natürlich nach den 10 oder 10 Tagen sind es, glaube ich, Pause, kommen ja natürlich trotzdem noch Migräneanfälle, ne? Und das dann eigentlich zu Hause, ja, ohne Medikamente zu schaffen oder mit so wenig wie möglich, das ist mir natürlich erstmal ziemlich schwer gefallen, dann konnte ich auch nicht arbeiten. Und dann ist die Idee eben entstanden. Ich habe dann diese Ausschreibung für diesen Schreibwettbewerb eben gesehen von Story One und Thalia und habe mir gedacht, ich will eigentlich meine Erfahrungen, die ich in der Klinik gemacht habe, verarbeiten. Also ich habe davor auch schon Theaterstücke geschrieben und Texte oder Gedichte, aber eben noch nie einen Roman oder ein Buch. Und dann wollte ich das für mich einfach mal machen und habe da eben teilgenommen, weil da bekommt man dann eben ein Buch auch zugesendet, also kostenfrei. Mir war aber gar nicht klar, dass das Buch dann auch veröffentlicht wird mit ISBN. Also das war so, dass ich dachte, ich will eigentlich an diesem Wettbewerb teilnehmen, aber nicht sofort veröffentlichen. Aber ich habe eben übersehen, dass man das nochmal gesondert hätte anklicken müssen und dann war das Buch auch schon mit ISBN sozusagen draußen.
Wie war das für
Genau.
dich?
Dass das Buch dann draußen war.
Ja.
Also es war einerseits schön, weil ich mir dachte, ich wollte ja eigentlich seit immer veröffentlichen, aber ich hatte nicht sehr viel Zeit. Ich glaube, das waren nur so 6 Wochen bis zur Veröffentlichung. Ich hatte immer das Gefühl, es wäre noch nicht ganz fertig gewesen. Also ich hätte noch mehr sozusagen dran arbeiten können oder Sachen noch anders beschreiben können. Aber im Nachhinein hat es gut geklappt. Das Buch ist ja auch unter die Top 100 der besten Bücher dann gekommen von diesem Young Storyteller Award. Und das war dann schon auch eine Anerkennung und ein gutes Gefühl, dass man die Geschichte einfach erzählt hat und für mich auch eine gute Übung, dran zu arbeiten, dass man vielleicht nicht immer so perfektionistisch ist und auch mal sagt, jetzt habe ich es gemacht und jetzt ist es auch gut so, wie es ist.
Ja, ich glaube, das ist ja immer die Herausforderung, dann zu sagen, okay, jetzt gebe ich es halt einfach mal ab. Also ich
Ja.
glaube, auch wenn man es dann im Nachgang mal wieder liest oder so, dann denkt man sich, ach, das hätte ich doch noch mal ein bisschen anders machen können. Aber ich glaube, dieser Prozess, ich gebe das jetzt ab und das ist okay so und man kann immer irgendwas verbessern. Das ist auch ein sehr spannender Prozess. Ja, vielen Dank für die Einführung. Um ganz kurz nochmal auf den Schmerzklinikaufenthalt zu kommen, weil da mit Sicherheit jetzt ein paar sitzen, die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was man da so tut. Wenn du das erzählen möchtest, kannst du uns so einen kurzen Überblick geben, was einem in so einem Schmerzklinikaufenthalt erwartet? Weil ich war jetzt persönlich nur in der Schmerzklinik Kiel, ich habe darüber gesprochen. In Königstein war ich selbst nicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörenden.
Also genau, man muss halt erstmal einen Prozess durchlaufen, dass man überhaupt einen Platz bekommt. Also das ist so ähnlich, sage ich immer, wie eine Bewerbung fast schon. Ne? Man muss ja ganz viele Fragebögen ausfüllen und Befunde von, was weiß ich, Hausarzt oder Ärztin, Neurologen, Neurologinnen eben mitgeben und auch, was man bisher gemacht hat, ob es eben Psychotherapie, Physiotherapie war, um einfach zu zeigen, dass man halt schon lange auch damit kämpft, weil ich sag mal, die Kliniken sind ja schon oft eher so ein bisschen, naja, was heißt für die Härtefälle? Ich glaube, man kommt auch mit weniger Kopfschmerztagen hin, aber die sind natürlich auch beschäftigt, sich um die Leute zu kümmern, bei denen es auch so ein bisschen vielleicht eskaliert ist, kann man sagen, oder einfach ja, zu massiven Einschränkungen kommt. Und ich habe das dann durchlaufen und hatte dann zum Glück auch relativ schnell einen Platz. Also ich glaube, ich habe mich im Februar dann drum gekümmert und konnte dann am 10. Mai eben schon hin. Also das ging relativ schnell. Und was einen dort erwartet, also erstens mal, was ich sehr gewinnbringend fand, ist, dass man so ein multimodales Schmerzkonzept hat oder Schmerztherapie. Das heißt einfach, dass man ja, sage ich mal, Biografie sich auch anschaut mit ganz unterschiedlichen Ärztinnen, Therapeutinnen, also Psychotherapie, Physiotherapie, aber auch Entspannungsverfahren einfach lernt, wie jetzt Yoga oder progressive Muskelentspannung. Und dann ging es eben drum, bei mir und auch bei einigen anderen, dass eben auch, wenn festgestellt wurde, dass man diesen Medikamentenübergebrauch einfach hat, man dann dort erstmal lernen muss, sage ich mal, so eine Pause oder auch ohne dann diese Schmerzmittel, sage ich mal, einen neuen Umgang auch mit der Migräne zu lernen. Und ich würde auch sagen, für mich war das Schönste oder auch noch ein gewinnbringender Ansatz dort ist natürlich, dass man auch andere Leute kennenlernt, die vielleicht so auch chronische Migräne haben oder heftiger. Ich meine, jeder kennt ja dann im Alltag vielleicht Leute, die auch mal Kopfschmerzen haben oder Migräne. Aber ich persönlich kannte jetzt relativ wenige Leute, die das so häufig halt einfach hatten. Und das war dann dort schon gut zu sehen oder sich da auszutauschen. Zum einen natürlich zu sehen, es gibt Leute, denen geht's besser. Aber natürlich habe ich für mich auch festgestellt, es gibt halt auch wirklich Leute, denen geht's noch schlechter. Und bei denen hat auch diese Medikamentenpause und auch alles Mögliche, die hatten halt trotzdem weiterhin täglich Migräne. Das war schon auch heftig, das dann eben zu sehen. Und ich dann auch gelernt habe, naja, ich habe ja zumindest noch kopfschmerzfreie Tage. Also zu dem Zeitpunkt damals waren es nicht so viele, aber jetzt ist es einfach wieder auch mehr geworden, dass ich einfach auch wirklich mal einige Tage kopfschmerzfrei bin.
Okay. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Klinik. Wenn wir nochmal aufs Buch zurückkommen, jetzt hast du gesagt, das wurde dann veröffentlicht, wurde auch da unter die besten 100 gelistet. Wie war das Feedback dazu? Hast du da mit anderen gesprochen? Haben dich welche drauf angesprochen, auch über Instagram vielleicht angeschrieben? Wie war das Feedback?
Das Feedback war schon gut. Ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass es bei so einem persönlichen Thema, aber auch oft, also wie jetzt bei zum Beispiel Sucht, trotzdem Verhalten ist. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele sich dann auch nicht so trauen, einen wirklich so direkt drauf anzusprechen. Ich sehe es eher anhand der also Verkaufszahlen, dass es sich halt eigentlich ganz gut so auch verkauft hat oder es schon viele Leute interessiert hat. Das Feedback an sich ist dann, also es gab schon einige, die mich drauf angesprochen haben und das halt sehr bewundert haben, sage ich mal, dass ich den Schritt gewagt habe, aber weniger so zum Inhalt, nur dass ich da halt einiges mitgemacht habe und dass es halt so sich schon heftig angehört hat. Und aber ansonsten kriege ich es dann eher so bei Lesungen oder so, wenn es im direkten Ding ist. Aber so Nachrichten, da hatte ich relativ wenige Leute, die sich da wirklich getraut haben, dann so in den Kontakt auch zu gehen.
Okay, aber bei Lesungen ist es ja auch super wertvoll, dann 1:1 mit den Personen in Austausch zu gehen. Das macht es ja auch nochmal ganz spannend. Wenn wir jetzt nochmal aufs Buch inhaltlich gehen, wie können sich die Zuhörenden jetzt das Buch vorstellen? Also hast du da eine Geschichte erzählt oder einen Prozess oder was hast du da niedergeschrieben, jetzt ohne zu spoilern, aber einfach, dass man sich was darunter vorstellen kann, was der Inhalt ist?
Also es geht vor allem um die 16 Tage Aufenthalt eben in der Klinik, die ich dann dort verbracht habe. Und ich habe sozusagen, am Anfang habe ich das Buch ja geschrieben, ich hatte ja eh nicht lange Zeit, 6 Wochen, ich habe es am Anfang geschrieben aus der Ich-Perspektive und habe das dann gelesen und dachte mir, irgendwie klang es mir zu sehr wie so eine Jammergeschichte. Also ich kann auch nicht, also ich dachte mir so, wer will das lesen? Also bestimmt, dass es Betroffenen helfen würde, aber mir selber war es irgendwie zu dieses Leid auch, das betont wurde oder diese Schmerzen und dass ich mir auch dachte, ich habe auch eine gewisse Distanz gebraucht zu mir selber. Und dann kam ich einfach die Idee, diese Abhängigkeit eben zu erzählen aus der Sicht einer Schmerztablette. Also das war dann so der Twist, zu dem ich gegriffen habe, weil ich ja eh, wenn ich schreibe, oft dann so auch Fantasieelemente mit einbaue oder so magischen Realismus und mir gedacht habe, ich fände das ganz cool, wenn die Tablette aus der Ich-Perspektive die Geschichte erzählt und so eine eigene Stimme oder Persönlichkeit eben bekommt. Und dann konnte ich das Ganze auch ein bisschen distanzierter zu mir selber beschreiben und auch auf eine humorvolle Art und Weise eben verarbeiten. Das war mir eben auch wichtig, gerade bei dem Thema Migräne und Schmerzen. Es hat ja auch immer so eine Schwere, also darüber zu sprechen und auch über Schmerz allgemein, glaube ich. Und da war es mir wichtig, das mit einzubringen, ohne mich aber jetzt natürlich drüber lustig zu machen und das total ins Lächerliche zu ziehen. Also ich glaube, es wird schon im Buch auch eben klar, wie heftig das auch war. Aber vor allem ist natürlich jetzt Thema nicht insgesamt das Thema Migräne. Also ich meine, klar, das ist der Rahmen sowieso. Aber das Thema Medikamente stand schon im Fokus auch.
Okay. Und wenn du jetzt nach den Klinikaufenthalten einmal so dich anschaust, wie geht's dir gerade und was sind gerade deine Dinge, die dich im Alltag am meisten unterstützen?
Also es ist tatsächlich gemischt. Es gibt dann eben Tage, wo ich mir denke, wow, mir geht's so gut, ich habe gar nichts. Also wo ich wirklich aufstehe und mir denke, wow, ich habe wirklich nicht mal so ein bisschen eine Glocke auf dem Kopf, wie ich das oft eben kenne. Aber natürlich ist die Migräne nicht weggegangen. Also trotz, das ist natürlich immer der Wunsch, ne, dass man irgendwie da viel weniger Tage hat. Aber es ist halt nach wie vor so, dass ich schon sagen würde, dass ich 10 bis 15 Tage im Monat einfach Migräneanfälle habe. Die sind teilweise leichter. Ich habe auch durch diese Antikörperspritzen und durch die Therapie nicht mehr tagelang Migräne am Stück eigentlich. Also das ist eher die Ausnahme. Und viele Anfälle, die ich habe, sind auch leichter. Also da ist dann schon der Fortschritt. Aber wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel, das habe ich ja eingangs erzählt, so einen Tag wie gestern erlebt habe, wo ich wirklich Stufe 10 von 10, also nach einer, sag ich mal, Nacht, wo ich eigentlich 8-9 Stunden geschlafen habe, mit so einem Schädel irgendwie aufwache und mir denke, das kann doch nicht sein, und dann nochmal den ganzen Tag verschlaft, dann ist man natürlich schon auch ein bisschen depressiv nach wie vor. Also das ist dann immer so ein bisschen wie so ein Rückschlag, jedes Mal, wenn so eine heftige Attacke kommt. Aber ich würde schon sagen, dass es insgesamt, ich mich durch diesen Klinikaufenthalt eben verändert habe. Zum einen meine Persönlichkeit, also ich habe nicht mehr diesen ganz perfektionistischen Anspruch, wie ich auch schon erzählt habe, dass man einfach auch mal sagt, 80% reichen, das muss nicht immer 120 sein, ne? Oder das jetzt noch unbedingt reingepresst haben. Ich habe da einfach gelernt, das Thema Leistung für mich auch neu zu durchdenken und zu reflektieren. Also wenn es jetzt zum einen auch darum geht, Studium zum Beispiel, ich hatte auch angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben, und das zum Beispiel lasse ich jetzt erstmal. Also auch wirklich zu sagen, das ist einfach gerade zu viel, auch wegen der Erkrankung und weil ich ja genug andere Sachen mache, da eben Prioritäten anders zu setzen, sich auch mal trauen, wirklich was abzusagen. Das ist mir davor auch ganz, ganz schwer gefallen, also schon private Treffen oder Veranstaltungen mal zu sagen, ich kann da jetzt nicht kommen, wenn es mir einfach mal nicht gut ging. Und das hat aber einen riesen, ja, sag ich mal, Einfluss gehabt. Und ich habe auch versucht, diese Entspannungsverfahren, also ich mache tatsächlich seit einem Jahr jetzt diese progressive Muskelentspannung wirklich 1 bis 2 Mal täglich, 15 Minuten. Also es ist wirklich, ich habe in der App geschaut, kein Tag vergangen, wo ich das nicht gemacht habe.
Okay, wow.
Ja, und das bringt schon viel. Aber natürlich habe ich halt immer noch manchmal diesen Wunsch, dass es noch weiter zurückgehen könnte, ne? Dass man einfach noch freier wird davon, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Das beobachte ich auch bei mir mit den Antikörpern, dass die Attacken teilweise nicht mehr so lange dauern. Also im Status lande ich seither eher selten. Und dass die Attacken auch teilweise nicht mehr so stark sind.
Ja. Aber auch Schwache sind natürlich nervig, ne?
Also, ja, na klar. Ja. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, was du sagst mit dem, wenn man dann so eine starke Attacke hat, dann ist es wie so ein Rückschlag und man fühlt sich ja trotzdem schlecht. Also der Schmerz ist ja dann trotzdem da an so einem Tag und ist trotzdem irgendwie doof. Genau. Ja, vielen Dank für all die Impulse und all die Einblicke. Du hast gerade angesetzt, wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, nur auch, dass es eben, ja, dass diese Herausforderung halt einfach bleibt. Also ich glaube, dass das immer wieder, ja, herausfordernd ist, oder dass man es immer wieder so ein bisschen neu lernen muss, dann eben auch mit diesen Rückschlägen umzugehen, ne? Weil das ist natürlich, ja, dann fortlaufend einfach das Problem, wo man wieder auf so viel verzichten muss, oder wie gesagt, wenn man dann so Attacken hat, Stufe 10 von 10, wo man wirklich einfach nichts anderes machen kann,
ja.
Das natürlich bleibt einfach anstrengend, ne?
Ja, und da muss man auch immer wieder neu seinen Umgang mit finden, also weil sich die Migräne ja auch immer wieder verändert, also bei dir war es ja auch vor der Klinik nochmal deutlich anders, als es jetzt zum Beispiel ist, mit dem Übergebrauch. Und deshalb, ja, das bleibt eine never-ending Story irgendwie, weil man doch immer wieder das dann den lernen muss, den Umgang auf die Situation anzupassen, weil sich auch das Leben immer irgendwie verändert von den Situationen her. Und dann muss man das einfach anpassen. Also das wird auch oft vergessen, dass was ja nicht nur die einzelnen Attacken sind, sondern man ja auch den ganzen Umgang damit lernen muss.
Ja, vielleicht auch ein bisschen aufhören. Also das habe ich für mich auch gelassen, immer nach den Ursachen zu suchen. Also ich weiß zum Beispiel schon, dass bei mir das Wetter, ich meine, jetzt wohne ich hier in der Nähe von München, Landsberg am Lech, wir sind halt ganz nah bei den Alpen, ne? Und ich merke natürlich schon, sobald hier ein Gewitter kommt, oder dass ich da halt einfach, also super wetterfühlig bin. Aber mir ist auch aufgefallen, es muss auch nicht jedes Mal sein. Manchmal kommt auch ein Gewitter und dann ist nichts oder dann 2 Tage davor oder danach. Also es ist auch nicht immer so, dass man reagiert, ne? Aber man kennt dann so seine Faktoren und dem ist man natürlich irgendwie, na, wie soll ich sagen, auch ausgeliefert, ne? Dass man dann einfach merkt, da kann ich halt einfach nichts machen, wenn das Wetter dann umschlägt. Und aber ich habe mir tatsächlich auch schon mal überlegt, wegzuziehen. Also, dass ich mir wirklich dachte, ich ziehe jetzt irgendwo auf eine Insel oder so, wo, was weiß ich, die Kanaren, wo einfach das Wetter sich nicht irgendwie alle 2 Tage ändert. Aber ich glaube, darüber, also ich denke dann nicht mehr so krass, oh, jetzt habe ich gestern irgendwie, was weiß ich, das eine Telefonat oder Treffen hätte ich nicht machen sollen. Dann hätte ich jetzt heute keine Migräne. Also, das ist auch ein bisschen weggegangen, dieses Gedankenkarussell, weil das einfach nichts bringt, ne?
Ja, voll.
Ja.
Ja, ich habe da auch, als ich meine Story gemacht habe über das Fitnessstudio, habe ich das auch gesagt, weil mir oft geschrieben wird, jetzt war ich gestern beim Sport oder jetzt habe ich irgendwie eine kraftvolle Yoga-Einheit gemacht mit viel über Kopf und jetzt habe ich eine Migräneattacke. Klar, natürlich kann das einer der Faktoren sein, aber vielleicht wäre die Attacke auch so gekommen, auch wenn man nicht beim Sport war. Also ich finde, ich habe das früher auch immer ganz arg gemacht und mich auch immer so schuldig gefühlt, weil ich gesagt habe, ja, jetzt hätte ich das nicht gemacht, würde es mir heute gut gehen und müsste ich nicht absagen und würden andere nicht das und das von mir denken. Aber im Endeffekt, man weiß es halt nicht. Und es bringt ja auch nichts, sich dann in dem Moment schuldig zu fühlen, weil mir geht es ja schlecht, erstmal primär. Und ja, man weiß einfach nicht, ob vorher die Faktoren wirklich das oder den Ausschlag gegeben haben, dass jetzt die Attacke kommt. Deshalb, ja, es lebt sich einfacher, da nicht immer die Ursache zu suchen.
Ja, und wer kennt das nicht, dass man dann mal, was weiß ich, doch mal weg war oder auf einem Geburtstag und dann normalerweise ist ja auch Unterschied im Schlaf-Wach-Rhythmus so ein Faktor, der das triggern kann, aber dann war ich auch mal auf Geburtstag von meiner Cousine, dann war es später vielleicht 2 oder 3 und ich habe sogar ein bisschen was getrunken und habe wirklich fest damit gerechnet, jetzt kriege ich also bestimmt was und dann hatte ich am nächsten Tag gar nichts. Also das war dann halt auch irgendwie so, dass ich mir so dachte, man kann das irgendwie nicht immer, weil manchmal, wenn es einen dann lockert und man total loslässt, dann kann das ja auch günstig sein. Also ich glaube, das ist auch fortlaufend so diese Herausforderung halt immer auch locker zu bleiben oder auch mal neue Sachen dann anzugehen und eben sich dann nicht von dieser Attackenangst von allem abbringen zu lassen, ne, was man
Absolut.
vielleicht machen könnte.
Ja. Weil um diese Momente geht es ja im Leben im Endeffekt. Also um die schönen Momente. Und ich finde, klar muss man immer wieder schauen, was passt gerade zu einem und zur Erkrankung. Aber im Endeffekt, man darf sich nicht alles nehmen lassen, nur weil man Angst hat, dass dann eine Attacke kommt.
Ja.
Ja. Wir kommen zu den Abschlussfragen. Wenn du einem Betroffenen, einer Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Also eine Sache ist auf jeden Fall Hoffnung, dass man wirklich auf die kleinen Schritte setzt und dass die ein ganz großes Gewicht haben im Umgang mit Migräne auf eine lange Sicht. Also jede Kleinigkeit, die man macht und wenn es nur immer wieder diese 15 Minuten sind, dass ich auch sagen würde, weiter eben durchhalten, weil der Effekt zeigt sich oft relativ spät und man muss einfach weiter dran glauben und ja, die Hoffnung halt behalten, dass auch gute Tage kommen, weil ansonsten wird man, glaube ich, auch total verrückt dann.
Dankeschön. Wenn du nicht Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
Da würde ich wirklich bei dem Umgang insgesamt Menschen einfach raten, nicht immer auf eine Ursache das zurückzuführen, nicht immer Sprüche zu klopfen, wie das liegt jetzt am zu wenig Wasser trinken oder meinst du nicht, das kommt vom Nacken? Also das sind Sachen, die mich auch wirklich teilweise zur Weißglut gebracht haben, dass ich dabei inzwischen mich ganz gut oder auch abgrenzen kann und da eben auch nicht Betroffenen rate, dass sie eben einfach genauer hingucken sollen, sich informieren. Und nur weil es unsichtbar ist, heißt es nicht, dass es irgendwie eingebildet ist oder nur psychisch. Und ich habe da dann auch nach der Klinik das eben erlebt, auch in der Apotheke zum Beispiel, dass mich es war auch die Chefapothekerin, gefragt hat, ist das alles für die Migräne, die Medikamente? Und da hat sie auch gemeint, ihr meinen Sie nicht, dass das vom Kopfkissen kommt? Und da bin ich halt auch so wütend und habe das wirklich auch zurückgespielt und nur gesagt, meinen Sie wirklich, das kommt vom Kopfkissen? Das ist ja das Erste, was man wahrscheinlich probiert, ne? Und ich glaube, also da ist mir auch aufgefallen, dass es nicht nur bei, ja, Menschen ist, die jetzt einfach so im Alltag, da kann ich es ja dann vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen, weil da meint man es oft gut. aber auch von Fachpersonal teilweise wirklich schlechtes Wissen darüber da ist, dass es eben nicht, was weiß ich, von einer Sache jetzt kommt. Und da würde ich mir halt einfach wünschen, auch bei nicht betroffenen Fachkräften, dass die ja sich einfach damit beschäftigen und auch einfach, dass sich das Wissen halt verbreitet, dass es wirklich eine schwere Erkrankung auch ist.
Ja, absolut. Okay, letzte Frage, beziehungsweise zwei Fragen. Sag einmal nochmal, wie dein Buch heißt und wo findet man dich?
Das Buch heißt Migräne, Mörderpuppe, Bericht einer Schmerzpille. Findet man bei Thalia und Amazon und so weiter, also überall online, auch im Online-Buchhandel. Und bei Instagram findet man mich unter Max Ferdinand Schreibt. Das ist mein Nickname.
Sehr schön, vielen Dank. Sowohl das Buch als auch dein Instagram-Account packe ich in die Beschreibung der Podcast-Folge, dass dann auch jeder nochmal nachschauen kann. Und ich danke dir jetzt von Herzen für deine Zeit und für die vielen Einblicke. Und ja, an alle, die mehr erfahren wollen, dürfen gerne auf die Seite gehen.
Ja, vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du uns zugehört hast. Und dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wie gesagt, das Buch von Max und das Instagram-Profil verlinke ich dir in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Folge gerne Max, folge auch gerne mir auf @unwetter im Kopf. Da findest du mich bei Instagram und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du den Podcast abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Und wenn du meine Arbeit unterstützt mit einer 5-Sterne-Bewertung, entweder auf iTunes oder auf Spotify, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sabrina.